Guten Tag, die Herren. Wer von Ihnen hatte hier in der Anstalt schon mal ein Haustier oder hat es noch?
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo. Und fügt wie jede Woche auch Radio Fratz hinzu. Hallo, ihr Lieben in Flensburg. Wir grüßen euch zu 2 Stunden Kino.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und alle angeschlossenen Streaminghäuser außerdem ebenfalls natürlich, wo immer ihr gerade seid. Ihr könnt uns überall hören und das ist durchaus als Drohung zu verstehen. Wir wünschen euch viel Spaß bei Filmriss, 2 Stunden Kino. Und wenn ich sage wir, dann meine ich den Flo.
Hallo. Hallo.
Und den Toni.
Halli.
Hallo. Der Lars schiebt hier die Regler rum, der Robert kommt gleich noch.
Das genügt. Normales Bild.
Normales Bild, normales Bild, normales Bild, normales Bild.
Well, I'm not the kind to kiss and tell. But I've been seen with Farrah. I've never been with anything less than a 9. So fine. I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo. But somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life.
Lee Majors.
I take my chances. I die for
der Hauptdarsteller, der selber seinen Titelsong singt. Bekannt auch als 6 Millionen Dollar Mann. Ja, aber es hat seine Gründe. I'm the unknown stuntman that makes Redford such a star. Es geht um Stuntman, es geht um ihre Rolle. Im Film, es geht um The Fall Guy und der ist offensichtlich, zumindest war das so das Erste, was bekannt war, ein Remake von Ein Colt für alle Fälle oder vielmehr eine Fernseh- oder Filmadaption, das Ganze also hier, The Fall Guy im Original und Ein Colt für alle Fälle auf Deutsch. Ich muss zugeben, diese Musik habe ich vielfach gehört in meinem Leben. In meiner Kindheit, denn ich habe das immer sehr gerne geguckt, muss ich sagen. Also Colt Seavers, Howie und Jody, waren auch Bestandteil meiner Kindheit. War immer sehr unterhaltsam. Es ging um einen Stuntman, der so mehr schlecht als recht quasi daran verdient und durchs Leben geht. Wie hier Lee Majors das auch schon singt, immer in der 2. Reihe sitzt und steht. Während die Hollywood-Stars quasi das große Geld und den Ruhm abgreifen. Und wenn er mal gerade nicht gedreht hat, dann ist er draußen und jagt als Kopfgeldjäger entflohene Sträflinge und Delinquenten. Das war seine Aufgabe, das Ganze sehr schön actionreich inszeniert, tatsächlich auch mit vielen Stunts. Ganz legendär der braune Pickup-Truck, mit dem er immer rumgefahren ist. Und ein paar coole Sprüche auf jeden Fall. Erstaunlich fand ich, dass Lee Majors zu dem Zeitpunkt ja auch schon fortgeschrittenen Alters war. Also tatsächlich hier auch als alternder Actionheld im Mittelpunkt stand. War sehr unterhaltsam damals, fand ich schön und hat Laune gemacht. Hat mich als Kind auf jeden Fall immer begeistert. Und deswegen war ich erwartungsgemäß skeptisch, als ich von den Plänen hörte, dass ich jetzt hier quasi eine Kinoadaption und zwar so viele Jahre danach, die Serie lief von 1981 bis 1986, ankündigte. Und ich würde mal sagen, die Befürchtungen waren umsonst, denn der Film hat überhaupt nichts mit der Serie zu tun. Aber dazu später mehr. Denn zunächst einmal haben wir ja Colt Seavers tatsächlich hier in der Hauptrolle und im Mittelpunkt, gespielt von Ryan Gosling. Robert, magst du einsteigen, ein bisschen was zu erzählen zur Handlung?
Ich würde erstmal sagen, dass ich zum Beispiel die Serie tatsächlich nie gesehen habe, nicht mal eine Folge.
Ich bin auch Westkind, ich gebe es zu.
Weil das eben ein bisschen früher war und meine Zeit war Knight Rider und MacGyver und das war eben, und ja, da habe ich das tatsächlich leider nicht gesehen. Aber jetzt kommt eben der Film und gab ja schon in den letzten Jahren viele Kinofilme wie Drei Engel für Charlie oder Starsky & Hutch oder Chips oder so weiter, die mal mehr schlecht als recht eben meist adaptiert werden, manchmal komplett weit weg vom Original oder wie es Schamber, wie du jetzt gesagt hast, auch hier ist. Und wir haben hier den Stuntman Colt Sievers, der hier von Ryan Gosling verkörpert ist. Und Emily Blunt ist Jodie, die ist eine Kamerafrau. Die haben eine Liaison sozusagen und sieht alles sehr gut aus, bis dann zu ein Unfall kommt. Und er sich dann zurückzieht und sie beiden erstmal so ihr Leben leben. Und dann gibt es so ein Klack und dann heißt es irgendwie 18 Monate später und es wird verlangt, er hat sich erstmal allen rausgehalten und so seine Sache gemacht, irgendwo gearbeitet, nicht mehr als Stuntman, weil es ein krasser Unfall war. Ja, und er soll zurückbeordert werden ans Set, denn das heißt auf Wunsch von Jodie, die Produzentin ruft an und sagt, wir brauchen dich hier in Australien, wir haben keinen Stuntman, der das machen kann und Jodie hat dich verlangt und dann sagt er, okay, und dann taucht er da auf und dann gibt es dazu noch die Geschichte, dass der Hauptdarsteller, der von Aaron Taylor-Johnson verkörpert wird, der jahrelang Stunt-Double war, verschwunden ist. Und die Produzentin sagt, sie hat noch niemand was davon gesagt, er soll ihn bitte suchen. So, das ist erstmal so die Ausgangsprämisse.
Tom Ryder, genau, so ein bisschen Tom Cruise-Verschnitt natürlich. so ein Star-Vehikel, der hier immer ganz wichtig irgendwie im Mittelpunkt steht und deswegen auch eine gewisse Profilneurose hat, oder Toni?
Der gerne im Mittelpunkt stehen möchte, ja. Aber dann eben doch unter mysteriösen Umständen verschwindet.
Hier haben wir dann tatsächlich dann so ein bisschen diesen Detektiv-Plot, der da so mit reinkommt. Ne?
Ja, das ist eigentlich genau mein Problem. So ein Plot habe ich irgendwie vermisst ein Stück weit. Also es ist ein großer Spaß, dieser ganze Film. Gerade auch das Zusammenspiel zwischen den beiden Hauptdarstellern, Emily Blunt und Ryan Gosling. Die Chemie da zwischen den beiden, die stimmt wirklich sehr gut. Aber diese Geschichte war schon an den Haaren herbeigezogen und ist dann auch im Lauf des Films, finde ich, sehr hoppelig erzählt. Und das hat tatsächlich den Spaß ein klein bisschen getrübt bei mir. Also der Film hätte wirklich sehr unterhaltsam sein können, wenn man sich so viel Mühe, wie man sich für die Stunts gegeben hat, auch in die Story gesteckt hätte.
Naja, ich finde, er ist trotzdem sehr unterhaltsam.
Er hätte runder sein können.
Es ist im Endeffekt ein Sommerblockbuster, der 3 Monate zu früh kommt oder 2 Monate. Denn da sind wir es ja eigentlich gewohnt, dass wir, ich meine, Drehbuch, ne? Ist ja eigentlich im Sommer, Action-Sommerblockbuster-Kino jetzt auch eher das unter ferner liefen und eher sekundär. Also klar, die Story ist Banane und die Story ist hier im Endeffekt nur ein Vorwand für die Stunts und für die Action, die erzählt wird und gezeigt wird. Aber unterhalten war ich trotzdem über die fast 2 Stunden sehr.
Ja, vielleicht habe ich das auch falsch ausgedrückt. Ja, unterhalten war ich auch, aber es fühlte sich nicht so rund an wie andere Sachen aus dem David Leitch, aus der David Leitch-Historie. Vor allem denke ich da an Bullet Train, der durchaus so von der Art und Weise sehr vergleichbar ist, glaube ich, mit Fall Guy, aber insgesamt einfach runder und stimmiger wirkte.
Und der hatte aber auch eine gute Vorlage, nämlich ein Graphic Novel oder Ding, also ein richtiges Vorlage, wo die Charakter gut ausgearbeitet werden, weil wir waren ja begeistert bei Bullet Train auch, dass die Charakter so tiefschichtig waren und so geile Gespräche geführt haben. Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht und die Action war zusätzlich auch noch gut. Und auch Atomic Blonde hat mich damals, was auch eine Vorlage hatte, auch sehr gut. Und ich fand ja tatsächlich sogar bei den Filmen sogar die Action besser, weil die war mehr im Ganzen gefilmt. Hier, die Action ist gut, aber auch hier, es gibt viele Schnitte, weswegen eigentlich David Leitch als Stuntman damals, der die John Wick-Reihe mit ins Leben gerufen hat, angefangen hat, Filme zu machen als Regisseur, weil die eigentlich dagegen waren, dass die ganzen Szenen, wo große Stunts waren, so immer so zerschnitten wurden. Das war eigentlich so der Ansatz, man schön auch das alles sieht.
Und gerade dieses Thema Schnitte, ich bin ja wie gesagt sonst eigentlich nicht so der Typ, dem das auffällt. Aber da waren ein paar Schnitte dabei, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch irgendeinen Fachbegriff für, die irgendwie die Story irgendwie, den Ablauf der Dinge vollkommen falsch dargestellt haben oder Lücken hinterlassen haben. Also eine Szene, an die ich mich da sehr genau erinnere, ist eine Verfolgungsjagd auf dem Boot. In der einen Einstellung schießen die noch auf ihn und sind ihm direkt auf den Fersen. Und in der nächsten Einstellung cruist er auf einmal durch den Hafen und versteckt sich vor denen. Und die haben den irgendwie aus den Augen verloren. Aber wie? Warum? Wo? Keine Ahnung. Und ja, da sind so ein paar, da sind einige solcher kleinen handwerklichen Mängel drin, die es in den anderen David Leitch-Filmen so in der Häufigkeit nicht gab.
Also David Leitch, da muss ich mal ganz kurz reingerätschen, aber David Leitch hat auch gemeinsam tatsächlich mit Drew Pearce, der Drehbuchautor von diesem Film The Fall Guy, hat er halt auch gemeinsam Hobbs & Shaw gemacht, ne? Muss man halt auch mal bedenken. Also genau, es ist nicht so alles gut. Gold, was glänzt.
Und
also,
Deadpool 2 war mit Watch auch nicht warm.
Ja, mit also, Deadpool 2 wäre ich auch nicht warm.
Für mich sind die besten
Filme... Das ist ja euer Problem, wenn ihr mit Deadpool 2 nicht warm werdet.
Moment, ich höre gerade dein Mikro aus.
Für mich sind die besten Filme von ihm bis jetzt Atomic Blonde und Bullet Train.
Ja.
Also wo die
Bullet Train fand ich also jetzt auch nicht so überragend wie ihr vielleicht, aber der ist halt ein schönes Stuntfest im Endeffekt. Ne? Der ist halt so eine sehr... gut gutierbare Snowpiercer-Variante quasi. Sehr viele schöne Stunts in jedem Fall. Inhaltlich fand ich ihn halt auch nicht ganz irgendwie überragend, aber Fall Guy, also ich verstehe, was ihr meint und ich sehe es ein und ich hatte meine Probleme tatsächlich wirklich am Anfang mit dem Film. Also so der hat einen sehr unbeholfenen Anfang, finde ich so, weil wenn er versucht, dann Story zu erzählen und das macht er am Anfang vorrangig, und diese Liebesgeschichte zu erzählen, so ein Stück weit. Tatsächlich ist das ja irgendwie ein One-Shot, das hatte ich überhaupt gar nicht mehr gemerkt, diese Anfangssequenz, wo er dann da bis zu dem Punkt, wo er dann eingestrappt wird.
Der Fahrstuhl hochfährt.
Der ist tatsächlich ein One-Shot, ja. Aber nicht irgendwie jetzt stylisch und vordergründig halt inszeniert. Da hatte ich dann, fand ich auch so ein bisschen cranky, muss ich sagen. Ich habe ihn auch in Deutsch gesehen, vielleicht war es auch so das Problem, sich da ein bisschen so reinzufinden. Aber wenn dann tatsächlich so die Stunts beginnen, und davon gibt es ja nur echt nicht wenige Actionsequenzen, die hier zu sehen sind, dann macht es halt schon sehr viel Spaß. Und es entbehrt natürlich schon nicht irgendwie einer gewissen Ironie, dass wir jetzt hier nach Barbie und Ken, also Ryan Gosling als Ken, jetzt hier Ryan Gosling als Actionfigur sehen quasi, die ebenfalls wieder ist, der Dame ihres Herzens, seines Herzens quasi recht machen will, so, ne, und irgendwie ihr Herz gewinnen will und jedes Mal, wenn sie halt quasi auf den Plan trifft, er halt wie ein ziemliches Weichei aussieht oder so ein Lappen, und das ist natürlich schon charmant. Was ich dem Film aber, wie gesagt, wirklich sehr ankreide, ist die Tatsache, dass man vollkommen verzichten kann auf irgendwelche Vorlagen, irgendwelche Bezüge zu Ein Colt für alle Fälle. Die gibt es hier und da, aber die sind so entbehrlich und so banal. Es gibt weder einen Howie, der ja quasi die rechte Hand oder der Sidekick war von Colt Seavers, noch haben wir es tatsächlich hier mit einer Jodie zu tun, die vergleichbar ist mit dem, was es damals war. Allerdings ist das natürlich auch längst überholt von der Geschichte, Gott sei Dank, denn die war ja wirklich nur so eine kalifornische blonde Abziehbildschönheit halt irgendwie, die da ja fürs männliche Zielpublikum wahrscheinlich einfach mit drin war. Heather Graham war das ja damals. Aber ja, also die Bezüge dazu sind Banane und bescheuert und entbehrlich, aber was ich halt wirklich gut fand, sind die 1000 Bezüge, die da drin sind, Filmreferenzen. Also ja, haufenweise. Du kannst natürlich halt wirklich ständig halt irgendwie hier und da Dinge entdecken.
Selbst die Zitaträtsel, die sie gegenseitig machen, ist ja eine spaßige Angelegenheit und so. Das will ich ja den Film auch nicht, er ist ja unterhaltsam, das ist ja auch alles. und auch die Stunts sind cool. Am Ende gibt es nochmal so klassisch, Jackie Chan-mäßig nochmal gezeigt im Abspann, ein bisschen Making-of, wie die Stunts alle gemacht sind, wie das alles so aufgezeigt, wo man dann auch sieht, was echt ist, wo ich dann zum Beispiel aber schon gemerkt habe, zum Beispiel, wo sie dann mit dem LKW fahren, haben die Funken sich schon im Trailer nicht wie echte Funken angefühlt, weil die eingesetzt wurden, auch wenn sie wirklich,
ja, aber sonst LKW ist der Film doch wirklich ziemlich viel Practical Stunts und das macht doch Spaß
ist eigentlich. Ist es, ja, so. aber heutzutage sind da Practical Stunts natürlich auch, was der Sicherheit geschuldet ist, wird vor viel auch für Blue gemacht, was man dann sieht, auch wenn vieles echt gemacht wird, ne? Und klar, das aber auch viel ein Sicherheitsaspekt. Das ist ja auch der Sicherheitsaspekt, die Sachen, weswegen Hongkong-Kino, zum Beispiel Jackie Chan, da immer noch Sachen machen konnte, die er einfach durchsetzen kann, die eben, ja, wo er sagt, in Hollywood kann ich das nie machen, wegen der Sicherheitssache. Und deswegen.
Aber wie gesagt, als Beweis, ne, siehst du ja am Schluss dann im Abspann auch, was alles tatsächlich, ja, auch natürlich, so wirklich. Und das ist ja schon bemerkenswert, was da alles so an Stunts wirklich drin ist. Und wie gesagt, ich fand halt einfach die Bezüge schick, so mit der Miami Vice-Jacke dann auf dem Boot irgendwie den Sprung machen und so.
Das, und es gibt auch den 6-Millionen-Dollar-Mann-Sound ganz kurz an einer Stelle, so als damit man da einen Bezug zu Lee Majors,
ja,
noch hat.
Miami Vice-Sound ja auch.
Genau, also es gibt natürlich da vieles zu finden, ist ein unterhaltsamer Action-Blockbuster. Ja, aber
man,
ja,
man spürt halt, man merkt schon diese Liebe zu dem Beruf des Stuntman, die hier auch gezeigt wird und einfach tatsächlich, dass der Abspann quasi so mal dem gewidmet wird, was man sonst eben nie zu sehen kriegt als Zuschauer, eben die Arbeit der Stuntmen, was die dort wirklich abliefern, um den Film am Ende optisch zu dem zu machen, was er ist. Und ja, also wie gesagt, kein schlechter Film, um Gottes Willen, aber hat einfach ein paar kleine unrunde Schwächen, die, wo ich einfach sage, das hätte noch ein bisschen besser sein können, ohne viel mehr Aufwand.
Mhm. Da es auch schon vorher gemacht hat, solche Sachen.
Mhm. Ich finde es eigentlich einen angenehmen Auftakt jetzt halt eben für die Sommer-Blockbuster-Saison. Den hat ja sonst auch immer Fast and Furious geliefert in der Regel. Und da tritt es auf jeden Fall durchaus ins Fußstapfen hier. Muss mich allerdings noch leicht korrigieren. Heather Thomas hieß die damals aus Ein Colt für alle Fälle. Aber wie gesagt, damit hat The Fall Guy ja sowieso nur am Rande zu tun. Zu sehen ist er ab dieser Woche in den Kinos, in den Multiplex-Kinos. Emily Blunt, noch ein Wort, fand ich
ja, gut. Emily Blunt ist immer stark.
Ja, ja. Ne? Also. Und nach hier Edge of Tomorrow, ja, auch hier mal wieder in einer großen Action-Rolle zu sehen. Macht sie gut.
Sie kann auch mal zuschlagen.
Ja. Ja. The Fall Guy ab dieser Woche in den Kinos. Ja, und dann muss natürlich auch noch zwangsläufig der Soundtrack erwähnt werden. Die Songauswahl I Was Made for Loving You von Kiss haben sie ja, wie gesagt, so ein bisschen gefressen. Den gibt es gleich in mehrfacher Ausführung zu hören im Film von verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen. Haben wir ja jetzt auch gerade schon gehört. Und dann gibt es halt eine schöne Szene wirklich im Auto mit einem flennenden Ryan Gosling. Ja, zu Taylor Swift's All Too Well. Und deswegen hören wir das jetzt hier in der Taylor-Version.
Scott, ich habe da eine ganz besondere Idee. Ich werde ihn in eine aussichtslose Situation bringen, aus der er nicht entkommt, und ihn dann eines exotischen Todes sterben lassen.
So, die ausweglose Situation, aus der ich nicht entkomme, war, Taylor Swift spielen zu müssen, aber eines exotischen Todes bin ich nicht gestorben. Denn wir kommen jetzt, aber vielleicht sind wir auch untot, wer weiß, denn wir sind jetzt hier mittendrin in den
Filmstarts der Woche
und kommen zu unserem Horrorfilm der Woche.
Hat Angst? Ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Ja. Und tatsächlich kann ich dieses Mal auch mit Wissen glänzen, denn den Horrorfilm der Woche habe ich auch gesehen. Vielleicht, weil ich Woody Norman-Fan bin, wer weiß, darüber reden wir dann gleich noch. Und reden über den Albtraum Kindheit. Wir reden über Knock, Knock, Knock.
Oder international Cobweb.
Cobweb, genau, richtig. Nicht die Cops, sondern das Cobweb, das Spinnennetz quasi, das die Spinnendinger, ne? Genau. Es ist eigentlich, ja, egal.
Was ist eigentlich mit Spinnen los, willst du damit sagen?
Nein, ich frage mich immer, was der Unterschied zwischen einem Cobweb ist und einem, gibt's nicht das?
Doch. Ich, lass uns darüber nicht reden. Ich glaube, da sind wir beide heute nicht in der richtigen Verfassung vielleicht für.
Ja, ja, vielleicht nicht. genau, lass uns reden über Cobweb beziehungsweise über Knock Knock Knock, ja, so ein kleiner, fast schon Horrorfilm, der in dieser Woche läuft. Ne?
Der auch irgendwie schon vor, glaube ich, fast einem Jahr in Amerika gestartet ist irgendwie jetzt erst bei uns ankommt, was weiß auch nicht immer, ob das so ein gutes Zeichen ist, wenn die Filme so lange brauchen, bis sie rüberkommen. Es geht, ich fange einfach damit an, während du da noch was nachliest.
Nee, nee, ich habe hier meine Kritik vor der Nase. Ich muss mich daran erinnern, wie ich den Film fand.
Genau, also es geht um eine Familie, beziehungsweise vor allen Dingen um Peter, das Kind von Carol und Mark, die in einem Kleinstadt ist das oder sowas, was soll das sein, leben und er hat...
Es hieß Holdenfield, glaube ich, war es, was ich ganz interessant fand, weil es ja Holden Caulfield gibt, den Helden aus Catcher in the Rye.
Siehst du, meine erste Assoziation war, es ist eine Abwandlung von Haddonfield aus Halloween von John Carpenter.
Auch nicht schlecht.
vielleicht da bist eine Mischung.
Näher dran als
aus, ich vermute, wir sind beide nah dran, weil es die Mischung aus dem Typen ist und Haddonfield. Genau, und der hat Albträume immer wieder und ich weiß gar nicht, wie alt der sein soll. Ich glaube, der ist so 11 oder sowas.
8.
Acht, okay, gut, ja. Ich und Kinderalter einschätzen. Kann ich richtig gut. er hat immer wieder Albträume. Und seine Eltern sind zum Teil schon genervt. Ich fand den Vater da sehr, sehr unangenehm. Aber das
ja, auch die ohne, Eltern sind unangenehm.
Ohne, dass ich The Boys gesehen habe, ist halt, ich glaube, es ist, ne, das ist doch The Boys. Anthony Starr ist doch,
ist da das musst nicht? Du jetzt einspringen, da kann ich dir nicht sagen.
Genau, auf jeden Fall sagen die zu ihm, er soll sich nicht so haben, was immer bestimmt richtig gut kommt bei 8-jährigen Kindern, die einfach Albträume haben und richtig viel Angst kriegen. Weil es klopft immer nachts an seiner Wand, zum Teil. Das Knock, Knock, Knock. Und irgendwann gibt es da auch eine Stimme, die mit ihm spricht.
Ja, eine säuselnde Stimme spricht zu ihm und ja, spricht ihm Mut zu oder spricht ihm halt im Endeffekt Verständnis zu. Und am Anfang wacht er halt eben noch auf und ist halt panisch und rennt zu seinen Eltern und die tun das Ganze dann allerdings relativ schnell als kindliche Hirngespinste ab. Er wacht trotzdem jede Nacht auf und beginnt dann irgendwann diese Stimme zu hören. Noch dazu ist er halt eben, lebt er also das übliche Kindheitstrauma. Er ist in der Schule gemobbt von so einem Bully. Er fühlt sich halt eben nicht verstanden und wir wissen dann irgendwann nicht so hundertprozentig mehr, ob es sich hier um ein einfaches Kindheitstrauma zu tun hat, dass er halt irgendwie Stimmen hört oder ob es doch irgendwie mehr dahinter steckt, aber weiß nicht, während man sich darüber noch Gedanken macht, geht es auch schon ziemlich zur Sache.
Ja, also ich war irgendwie, da fangen bei mir tatsächlich auch schon die Probleme an, weil ja, ich freue mich, wenn ein Film nur 88 Minuten lang ist, tatsächlich, und ich so denke, cool, der ist vielleicht einfach runter erzählt.
Hast du doch gesagt, der war doch extra für dich jetzt so kurz.
Ja, aber wenn ich halt das Gefühl habe, dass es der Film dann einfach nur noch durchrusht und sich beeilt, damit irgendwas passiert und ich irgendwie es nicht mehr nachvollziehbar finde, also so ging es mir auch am Anfang schon, dass ich relativ schnell an Punkten war, wo ich so bin, Moment, das ist jetzt irgendwie, hier ist einmal irgendwas passiert und direkt sind wir gefühlt 5 Schritte weiter und ich habe das Gefühl, da fehlt einfach, also es fühlte sich an, als wäre die Entwicklung dann viel zu schnell gegangen, also so ging es mir zumindest, mir ging das alles viel zu schnell, wo ich mir dann dachte so, warum?
Aber ich habe mir eher gedacht so, ich hätte nicht dazwischen was gebraucht und die Entwicklung ging schnell, sondern was ich das für ein Problem hatte, wo ich, wenn du mehr darüber nachdenkst, quasi, wie sich dann halt eben auch die Eltern entwickeln in diesem Film, denkst du dir, was ist eigentlich die letzten 8 Jahre passiert? Wie waren eigentlich diese letzten 8 Jahre Kindheit für diesen Jungen? Warum ist der in irgendeiner Form überhaupt noch, sucht der überhaupt noch die Nähe zu seinen Eltern?
Ja, das ist auch was. Ich habe auch das Gefühl, wenn man bei dem Film irgendwo teilweise, also das das so ganz krass eine artifizielle Situation ist, in die wir auch reingeworfen werden und sich anscheinend irgendwie keiner Gedanken darüber gemacht hat beim Schreiben von dem ganzen, von der ganzen Geschichte. Moment mal, der Junge wohnt ja schon 8 Jahre da und kommt nicht mit uns gemeinsam zu dieser Familie. Mhm. Und anscheinend wohnen die auch schon länger in diesem Haus, was mich auch zum Teil verwirrt hat, wie es immer noch eingerichtet ist, weil ja, es war jetzt nicht so 100% eindeutig, wann das spielt, aber es wirkte trotzdem seltsam altbacken. Wobei die Leute, glaube ich, trotzdem Smartphones hatten. Und es gibt eine Szene in einem Bad. Ja,
das liegt ja eben daran, dass sie halt auch so fast schon mormonisch hier irgendwie von der Welt abgeschnitten sind.
Ja, ne? Das wirkte für mich alles sehr, sehr... Also ich hatte das Gefühl, das war dann sehr viel so... Das funktioniert, das machen wir, weil es in einem Horrorfilm gut wirkt und nicht, weil das eine realistische Lebenssituation für Menschen ist. So, und ich hatte das Gefühl, der Film versucht nicht mal im Ansatz, das zu verstecken. So, und gleichzeitig hat er aber auch keinen Augenzwinkern, damit du halt sagen kannst, okay, ich kann drüber hinwegsehen, weil es ist irgendwie lustig, weil der Film sich bewusst ist, dass das alles quatschig ist. Gerade wenn ich zum Beispiel an das Badezimmer aus dieser Familie denke, da war mein erster Gedanke so, warum haben die das Badezimmer aus Shining genommen und einfach weiß angemalt? Und welcher normale Mensch hat so ein Badezimmer, was halt wirklich bis zur Decke hin mit Fliese ausgefliest ist und durch dieses Weiße auch gefühlt könnte es auch einfach aus dem Schlachthaus sein oder so.
Das ist im Endeffekt,
fand ich sehr komisch.
Im Endeffekt haben wir hier so eine leichte Parallele zu The Fall Guy. Während The Fall Guy die Handlung, der ganze Plot quasi nur ein Vehikel ist, um die Stunts zu präsentieren, ist es hier halt eben so, die ganze Handlung dient nur dazu, der Atmosphäre zu dienen. Und die Atmosphäre, ähnlich wie die Stunts in The Fall Guy, hat der Film ja schon, finde ich. Und auch wenn er halt irgendwie eine Aneinanderreihung von Horror-Tropes ist, mit allem, was dazu gehört, also inklusive der Kamera, die halt irgendwie ins Dunkel guckt und dem darauf folgenden Jumpscare, der einfach irgendwie sein muss, die Kamera, die auf dem Kopf steht und dreht und also es gibt hier viele Dinge, die halt irgendwie quietschende Dielen und knarzende Türen, die halt irgendwie da vorkommen, ein bisschen hat es mich an The Orphan erinnert hier damals, aber das weiß ich nicht, schafft halt schon Atmosphäre. Ich fand die zweite Hälfte des Films, also den Mittelteil, sagen wir mal so, der Film hat dann im Abgang leider Gottes auch so seine Probleme und es geht halt einfach zu überhastet und schnell in diesen 88 Minuten. Aber im Mittelteil fand ich den schon ziemlich atmosphärisch gruselig, weil er halt eben diese Kinderperspektive hat.
Ging mir leider nicht unbedingt so. Also ich fand, das wirkte dann alles zu forciert und es war so, guck mal, wie gruselig das ist und dadurch wirkt es dann halt nicht mehr gruselig, fand ich. Und vielleicht lag es dann auch an der Synchro oder sowas, aber ich hatte immer das Gefühl, egal wie viel Atmo aufgebaut wurde, sobald die den Mund aufgemacht haben zum Teil, war das wieder für mich kaputt, weil ich die Synchro einfach auch irgendwie nicht leiden konnte. Ich weiß nicht, woran, ich kann dir nicht mehr genau festmachen, woran das lag, aber gerade diese, er hat eine Lehrerin, die dann auch irgendwie von Dingen Wind bekommt und sowas, ne? Je nachdem, wer den Trailer gesehen hat, da sieht man das auch schon zum Teil. Und da fand ich tatsächlich die Synchronstimme sehr schlimm. Ich weiß nicht, ob es an der Stimme liegt oder wie die. Auf jeden Fall hat mich das sehr rausgerissen gefühlt. Ich kann, wie gesagt, nicht mal 100% festmachen, was genau es war. Es hat mich einfach nur irritiert. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass vielleicht auch weniger Atmo aufkam. Hinten raus, also in diesem letzten Drittel, dachte ich mir so, da wäre auf jeden Fall noch viel mehr Potenzial gewesen, um nochmal richtig gruselig zu sein auch. Aber trotzdem hat es dann halt irgendwie nicht hundertprozentig, also für mich hat es dann auch da nicht hundertprozentig funktioniert, weil es, ich weiß nicht, dann da versucht hat, habe ich das Gefühl gehabt, zum Teil so ein Augenzwinkern zu machen, aber irgendwie die Optik halt trotzdem sehr nach, wir wollen ernst genommen werden, ist, aber das, was dann teilweise kommt und wie es rübergebracht wird, dann irgendwie halt eben das Gegenteil macht. Und das dann irgendwie für mich sehr konträr war, dass ich so war, nie. Also es hat mich einfach dann nicht abgeholt am Ende des Tages.
Tatsächlich fand ich die Synchro in diesem Fall nicht so störend. Wie gesagt, so ein gutes Stück weit haben mich, glaube ich, einfach auch die Schauspieler getröstet und mitgenommen, denn wir haben es ja halt wirklich mit arrivierten Schauspielern und Schauspielerinnen zu tun, wie beispielsweise Lizzie Kaplan, die hier die Mutter spielt, ewige Nebendarstellerin in Cloverfield zu sehen gewesen, in Girls Club schon zu sehen gewesen damals, 2004. Und eben, wie du schon gesagt hast, ihr zur Seite steht Anthony Starr, ziemlich Psycho hier irgendwie als Vater aus The Boys. Und Woody Norman hat ja auch schon bewiesen in Mike Mills' Come On, Come On, neben Joaquin Phoenix, dass er überzeugend spielen kann. Und das macht er hier, finde ich, auch. Also er überzeugt auf jeden Fall, finde ich, in seiner Angst. Und das schädigt mich dann auf jeden Fall auf der Ebene wieder. Der Regisseur Samuel Baudin ist ein Franzose, der hat hier sein Langspielfilmdebüt quasi mitgeliefert. Der hat vorher die Miniserie Marianne gemacht bei Netflix. Und sehr ausdrucksstark fand ich halt auch wirklich die Bilder von Philipp Lozano. Da sind schon ein paar echt starke Aufnahmen bei, in jedem Fall, die auch darüber hinaus Bestand haben. Also wie ich finde, in vielen Einzelteilen oder in einigen Einzelteilen, schauspielerisch, inszenatorisch oder auch eben was die Bilder anbetrifft, ist das schon sehr gut. Allerdings kommt das alles irgendwo nicht zusammen zu einem runden Film. Da bin ich absolut bei dir. Produziert übrigens von Seth Rogen und Evan Goldberg. Die haben ja schon einiges produziert in der Vergangenheit, aber bisher nur Komödien. Dieses erste Horrorfilm. Und ja, ist in der Pandemie untergegangen. Also vielmehr so postpandemisch in Babenheimer untergegangen. Im Babenheimer Craze irgendwie ist der Film dann total getankt. Naja, gut. Ihr könnt ihn jetzt sehen. Knock, Knock, Knock läuft ab dieser Woche. Wir haben Freikarten am Ende der Sendung auch zu gewinnen. Unser Horrorfilm der Woche. So, und den Rest versuche ich mal selbst hier auf die Kette zu bringen. Wobei wir es hier mit den noch drei zu besprechenden Filmen, die wir in dieser Woche für euch gesehen haben, mit völlig unterschiedlichen Filmen zu tun haben, die alle drei für sich genommen sehenswert sind. Wir haben zum einen, ich möchte sie jetzt nicht alle aufzählen oder so, denn das würde Ihnen auch auf jeden Fall nicht gerecht werden. Wir haben nämlich zunächst einmal Der Junge, dem die Welt gehört. Ein echt außergewöhnlicher Film. Zum einen, was seine Entstehung anbetrifft, denn er ist komplett ohne Fördergelder entstanden, also weder von irgendwelchen Medienförderungen noch von irgendwelchen TV-Sendern. Denn Der Junge, dem die Welt gehört, ist einfach ein Freundschaftsprojekt eigentlich. Ein Projekt von Robert Gwisdek, den man ja vor allen Dingen als Schauspieler kennt. Gerade aktuell auch nominiert gewesen für den Deutschen Filmpreis für Sterben. Da sehen wir ihn ja auch aktuell noch im Kino von Michael Glasner. Grandios, super. War nicht wirklich sehr, sehr schön, ihn wieder mal zu sehen in einer größeren Rolle. Auch wenn es hier halt eben die Nebenrolle des Bruders ist oder des Regisseurs vielmehr, der hier dieses Stück inszeniert, das Lars Eidinger dann da dirigiert. Ich finde ihn als Schauspieler einfach klasse. Ich finde ihn auch als Musiker richtig gut, muss ich sagen, als Captain Peng. Ne? Da ist er ja wortgewaltig und wortgewandt halt immer wieder unterwegs. Auch als Autor hat er bereits geschrieben. Kreis zum Beispiel ist so ein Gedichtband von ihm, auch sehr abgefahren, abgedreht. Und wenn man all das zusammennimmt und ihn quasi dadurch auch ein Stück weit selbst natürlich kennenlernt, sowohl durch seine Rollen, die manchmal recht eklektische Figuren sind, als auch durch seine Wortkunst und Wortakrobatik als Captain Peng und auch als Autor, dann hat man ein ganz gutes Gefühl dafür, was einen mit Der Junge, dem die Welt gehörte, erwartet. Er spielt darin nicht die Hauptrolle, sondern Julian Vincenzo Faber, den man wiederum als Sänger der Band Faber kennt. Und er spielt Basilio. Und Basilio sitzt an seinem Klavier in einem großen Haus. Es ist nicht sein Haus und es ist auch nicht sein Klavier, was er da spielt. Aber er sitzt und versucht zu komponieren, versucht die Worte, die die Welt ihm zuflüstert, ja, in Musik zu übersetzen. Er hat allerdings den Bezug zur Welt verloren, auch weil er sich dort halt verkapselt in diesem schönen Haus, in dem er ganz alleine ist, und hat sich da zurückgezogen und abgeschnitten von der Welt, und deswegen versteht er die Welt nicht mehr. Er ist allerdings nicht wirklich alleine, denn an seiner Seite sitzt ein Kobold, ein Derwisch, der gleichermaßen Inspiration und Blockade ist für ihn, Fluch und Segen. Basilio komponiert am Klavier, doch irgendwie will es nicht gelingen, die Stimmen der Welt sprechen zu ihm, aber er kann sie nicht verstehen. Wenn er sich einmal über die Schwelle dieses Hauses wagt, dann landet er mal beim Lebensmittelhändler an der Ecke. Mit dem liefert er sich spitze Wortgefechte, kann meistens seine Rechnung nicht bezahlen oder will es einfach auch nicht, und hat immer eine gute Ausrede dafür. Und trifft dort eines Tages auf Clara, das einzige Mädchen, das wahrscheinlich noch verrückter ist als er. Mit ihr ist er bereit, seine Welt zu teilen, denn er hat die Überzeugung, dass er der ist, dem die Welt gehört, seine Welt gehört. Denn er legt sich seine Welt zurecht und seine Wahrnehmung, und er gewährt ihr quasi, in seine Wahrnehmung einzutauchen. Und tatsächlich ist sie überraschend und ist sie halt wirklich, ja, jemand, der die ihm Paroli bieten kann und seine spinnerten Gedanken halt weiterdenkt. Es ist ein Liebesfilm für Verrückte, den Robert Gwisdek hier inszenieren wollte. Er schrieb ein Buch innerhalb von wenigen Tagen, und ein paar Wochen sind es gewesen, und dann drehte er 3 Monate später auf Sizilien, mitten in der Pandemie. Die Straßen waren leer von Palermo, und dort fand er ein wunderschönes leerstehendes Haus und tobt sich dort mit Julian Vincenzo Farba und Chiara Höflich in den Hauptrollen aus. Für alle drei war es ein Debüt. Farba steht eigentlich mit seiner gleichnamigen Band auf den Bühnen. Robert Gwesdek inszenierte vorher ein paar Kurzfilme und Musikvideos, und die dann gemeinsam mit Chiara Höflich, die bisher eigentlich als Produzentin tätig war. Alle drei agieren hier quasi auf Neuland, und das ist unheimlich erfrischend, finde ich. Urkomisch, überraschend. Und garniert und gekrönt zum einen durch einen wundervollen Soundtrack, der nicht von Robert Gwisdek ist, nicht von Captain Pang ist, sondern ja, von vielen anderen Künstlern, unter anderem von Sophie Hunger. Und gekrönt vor allen Dingen von einem Auftritt als kleiner Kobold, als Derwisch. Irre, absolut irre, ist Denis Lavant zu sehen. Den kennt man ja zum Beispiel als Hauptdarsteller aus Holy Motors oder Die Liebenden von Pont-Neuf damals. Ein wirklich wahnsinnig krasser, kurioser Schauspieler halt irgendwie, der sehr, sehr körperlich agiert und hier wirklich ja überraschend auch in der Nebenrolle quasi zu sehen ist, dieser Figur, der kein Wort Deutsch spricht, auch kein Wort Englisch, und da war die Kommunikation natürlich auch ziemlich schwierig am Set. Sowieso sehr schön, sollte man sich mal anhören, die Gespräche mit den Filmemachern und Filmemacherinnen, also Chiara Höflich und Robert Gwisdek waren auch viel zu Gast bei Radio 1 beispielsweise und haben über den Film erzählt, sind auch zu Gast am Sonntag in der Schaubühne Lindenfels. Da gibt es dann auch ein Gespräch, ist leider schon ausverkauft, deswegen könnt ihr da nicht unbedingt hingehen. Vielleicht gibt es noch Karten an der Abendkasse mit ein bisschen Glück oder so. Aber auf jeden Fall, ja, lohnt es sich da auch mal reinzuhören, wie man so einen Film macht, auch abseits eben dieser gängigen Produktions- und Fördergremien. Zu erwähnen wäre, dass der Junge, dem die Welt gehört, der hier in Schwarz-Weiß gedreht ist, wie Jasmin meint, schon gut aussieht und auch zeitlos ist. Die Kamera hier auf jeden Fall auch gut verwendet wird, und der Schauplatz, dieses schicke, leerstehende Haus, was sie da irgendwie bei Airbnb gefunden haben, auch wirklich was hermacht. Sie fand ihn allerdings ein wenig prätentiös. Das liegt daran, dass sie von Robert Gwisdek zu viel im Internet gelesen hat und weiß, dass er ein Nepo-Baby ist. Also wie der Film über Musik spricht und wie dann Captain Peng und die Tentakel von Delphi klingen, ich spüre einen Bruch. Okay, aber das ist ja wie die Entstehung während Corona in einer Bubble, alles Nebeninformationen, genau wie auch die Musik von Farber, den man ja auch aus dem Kontext kennt. Die Beziehung funktioniert schon, also glaube ich, dass die Figuren, besonders Basilio und Carla, eine Beziehung haben können. Aber vieles von dem, was sie sagen, ist mir oft eine Spur zu ironisch gebrochen. Gelangweilt hat sie sich nicht, kann also durchaus hier eine Empfehlung aussprechen. Ein spleeniges Indie-Projekt, eine eigene Handschrift und Sprache. Das würde ich auf jeden Fall auch attestieren. Der Film ist nicht unanstrengend. Man sollte sich schon darauf einstellen, dass man hier auch beballert wird in jedem Fall mit Text, mit Dialog, mit weltfremdem Dialog, wenn man so will. Also es sind hier schon geschriebene Texte in jedem Fall und nicht gesprochene Worte. Aber dieses Artifizielle, dieses Abgefahrene mit einer großen Spielfreude und Inszenierungsfreude hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Der Junge, dem die Welt gehört, ist ab sofort im Kino zu sehen. Musik aus Der Junge, dem die Welt gehört, ab dieser Woche im Kino und wird uns bestimmt auch noch in den nächsten Wochen begleiten. Hier das Soundtrack, sehr empfehlenswert. Am Ende der Sendung übrigens auch zu gewinnen bei hier unserem Filmriss Filmquiz, denn wir bekommen ein paar Vinyle aus der Produktion von Kreismusik. Und jetzt...
Du kommst spät, 007. Ich musste noch mal für kleine Jungs. Mal wieder bereit, die Welt zu retten? Wenn es sein muss, 006.
Filmstarts der Woche.
Wollen wir die Welt retten? Naja, vielleicht einfach nur gute Filme schauen, die uns weiterbringen, die uns auch eine andere Perspektive eröffnen, vor allen Dingen bestenfalls. Und das ist auf jeden Fall bei Was von der Liebe bleibt der Fall. Ein Film eines Leipziger Regisseurs, Kanval Sethi heißt er. Er lebt seit rund, was sagte er, ist Anfang der 2000er hierher gekommen, also mehr als 20 Jahren jetzt schon in Leipzig. Hat auch in Dresden studiert und ist dann hier in Leipzig hängen geblieben und macht hier schon seit vielen Jahren Filme. Fremdes Land beispielsweise war so ein sehr gutes Roadmovie, mit dem er damals debütierte. Once Again, eine sehr starke Liebesgeschichte, die auch in Mumbai spielte, seiner ja quasi zweiten Heimat, wo seine Familie herkommt ursprünglich. Und er ja inszenierte jetzt mit Was von der Liebe bleibt einen Film in Berlin. Er spielt zunächst einmal im Sommer. Wir erleben hier das Kennenlernen von Elias und Yasemin. Die beiden sind ja arbeiten auf so einem Schiff, schippern da auf der Spree rum und bedienen das Publikum und ja verlieben sich ineinander und eröffnen ein Café und erleben gemeinsame glückliche Jahre. Bekommen ein Kind, das auch schon 15 Jahre alt ist, als Yasemin dann Opfer eines Anschlages wird, eines Mordanschlages. Aus dem Nichts heraus, ohne Motiv und ohne Täter. Die Polizei ist ratlos und nimmt Elias ins Verhör. Gab es etwas, das ihm seine Frau verheimlicht hat? Zahlungen an kurdische Hilfsorganisationen tauchen auf, Zweifel werden gesät. Elias verliert jede Sicherheit und jeden Halt. Man müsste doch eigentlich für seine 15-jährige Tochter Senna da sein, die ebenso wie er trauert. Der strukturelle Rassismus, der hier gleich in den ersten Szenen eigentlich des Verhörs zu spüren ist, der ist es, der sich hier wie ein Krebsgeschwür in diese Liebesgeschichte von Kanval Sethi hineinfrisst. Die erste Frage, die die Polizisten stellen, ist, ja, wir kennen uns jetzt, Herr Berg, wir kennen uns in Ihrem Kulturkreis ja nicht aus, Sie müssen uns da schon helfen. Ja, Elias ist in der dritten Generation Sohn mit Migrationshintergrund quasi, lebt in Berlin, ist dort aufgewachsen und kennt auch nichts anderes und trotzdem ist es offensichtlich der Kulturkreis, der den Beamten dort Gedanken macht. Klar, das erinnert uns schmerzhaft an die sogenannten Dönermorde, an den NSU-Komplex, an die Morde, die passierten und die Polizei, die zunächst einmal lange Zeit ja den rechten Hintergrund, rechte Motivation, die rechten Täter ignorierte, ausklammerte und stattdessen im Umfeld der Opfer ermittelte. Denn das muss es ja irgendwo, weiß ich nicht, Clans gegeben haben und es muss halt irgendwie hier ja ein motivierter Mord gewesen sein, der irgendwie aus der Szene heraus entstanden ist. Haben sie sich mit irgendjemandem angelehnt? Haben sie irgendwie angelegt? Haben sie Stress mit jemandem, Streit gehabt zuletzt mit jemandem? Und wussten sie eigentlich, was ihre Frau hinter ihrem Rücken treibt und so weiter und so fort? Das ist es, was Elias hier eben auch zu hören bekommt. Kanwal Sethi macht es ziemlich krass, finde ich, wie er den Zuschauer hier in ein Wechselbad der Gefühle hineinwirft. In dem einen Moment erleben wir die Liebesgeschichte zwischen Yasemin und Elias, wie die beiden sich kennenlernen, wie die beiden auch mal Streit haben, eine ganz normale Beziehung, das erste Kind, was kommt und ja, das gemeinsame Café, das wird immer gezeigt und gegengeschnitten gegenüber der Realität, in der er sich jetzt bewegt, der Trauerverarbeitung und der Hilflosigkeit eben in diesem rassistischen, systemisch rassistischen Deutschland, in dem er sich hier bewegt. Der Film stellt Fragen, ist schmerzhaft, ist Diskussionsgrundlage in jedem Fall auch, weil in dieser Form hat das auch noch keiner auf die Leinwand gebracht. Und wird tatsächlich auch von Menschen mit Migrationshintergrund anders wahrgenommen als von denen, die halt eben diese Rassismuserfahrungen nicht gemacht haben. Und deswegen finde ich es wirklich bemerkenswert, auch wie der Film hier das konsequent aus dieser Perspektive erzählt, aus der Perspektive eines Menschen mit Migrationshintergrund und berührend von einer Liebe erzählt auf der anderen Seite, die auch mit dem Tod nicht endet. Toll gespielt in den Hauptrollen auch hier von Satkan Kaya als Elias und Seneb Saleh als Yasemin. Was von der Liebe bleibt, ein wichtiger Film, wie ich finde, ein starker Film, auch stark inszeniert, der ein wichtiges Thema anspricht und den Zugang durch die Emotionalität, durch die emotionale Ebene sucht und wie ich finde auch findet. Was von der Liebe bleibt, sei euch sehr empfohlen. Ja, so, dann gibt es noch einen zweiten Film, also noch einen weiteren Film, den ich gesehen habe in dieser Woche, den ich euch sehr empfehlen kann. Und ich schmeiß sie immer mal durcheinander, weil was von der Liebe bleibt und zwischen uns das Leben einfach auch so zwei Titel sind. Da fehlt mir dann irgendwie so ein bisschen das eigene. Aber gut, zwischen uns das Leben ist der neue Film von Stéphane Brisé. Der heißt in der Originalfassung übrigens Hors Saison, also Nebensaison. Und genau da spielt er auch. Stéphane Brisé erzählt die Geschichte von Laurent, der hier am Anfang in ein Hotel kommt, in ein Wellness-Hotel. Und er ist ja bekannter, berühmter Schauspieler. Und es ist halt dort, um sich zu erholen, um Abstand zu gewinnen, um Ruhe zu finden. Er findet sie nicht wirklich, weil vieles auch wunderbar inszeniert, wie ich finde, hier schief läuft in diesem Hotel. Dinge, die halt wirklich slapstickhaft, komisch hier inszeniert werden. Auch dieses Seebad nach der Saison und all das ist halt wirklich schon ziemlich absurd und grotesk teilweise. Dann erleben wir allerdings die Figur Laurent, die Hintergründe quasi, die ihn dorthin geführt haben, denn er ist abgehauen, er ist geflüchtet. Kurz vor seinem großen Debüt als Theaterschauspieler, dieses typische, was Schauspieler und Schauspieler vor allen Dingen, würde ich mal sagen, oftmals auch so irgendwie in der Midlife-Crisis dazu treibt, eine neue Herausforderung zu suchen und sich ganz nackt halt irgendwie auf die Bühne zu wagen, also nackt im Sinne von nicht vor dem Hintergrund, nicht mit dem Schutz der Kamera und verschiedene Einstellungen und Takes, sondern sich halt wirklich dort dem Publikum auszusetzen. Das ist mutig von ihm, wie immer wieder gesagt wird, aber er hat diesen Mut gar nicht gehabt, denn er ist geflohen, er ist abgehauen, er ist, hat den Regisseur, hat die Schauspieler, hat das ganze Team quasi sitzen gelassen, kurz vor der Premiere und sich dorthin zurückgezogen und so eine gewisse Midlife-Crisis, die er dort halt eben auslebt. Seine Frau ist auch nicht wirklich für ihn da. Er telefoniert immer mal mit ihr, aber sie ist immer wieder irgendwie in der Position so, was willst du eigentlich von mir und was willst du eigentlich hören? Also da ist wenig zu holen irgendwie, wirklich an wirklicher Zuneigung. Die Beziehung ist dann ziemlich eingeschlafen, wohl auch, liegt wohl ein Stück weit auch daran, dass seine Frau auch bekannt ist, nämlich als Moderatorin im Fernsehen tätig ist, deswegen extrem unter Stress und Druck steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt ja, aber auch sein Gejammer nicht hören will. Ja, und dann kommt eine Frau, eine andere Frau in sein Leben, und zwar wieder in sein Leben, nämlich Alice. Und Alice ist eine Italienerin, die er kennenlernte vor vielen Jahren und mit der er eine gemeinsame Zeit eben dort verbrachte. Sie ist zwischenzeitlich dorthin gezogen und verheiratet, hat eine tolle Tochter und ja, beide haben halt eben ihr Leben gelebt. Zwischen uns das Leben ist hier tatsächlich ein sehr passender Titel, denn das Leben, was die beiden gelebt haben in den letzten 15, 20 Jahren, das steht zwischen ihnen und trotzdem ist da aber noch was, trotzdem ist da halt immer noch eine Anziehung zwischen den beiden und es ist einfach schön, den beiden zuzusehen. Und das liegt vor allen Dingen auch an den tollen HauptdarstellerInnen, also Guillaume Canet und Alba Rohrwacher. Grandios, wundervoll, den beiden zuzusehen. Sehr schön, ruhig und behutsam inszeniert von Stéphane Brisé. Den kennt man als Regisseur zum Beispiel von Der Wert des Menschen, den er damals inszeniert hatte mit Vincent Lindon zum Beispiel. Toller Regisseur, einer der besten sicherlich des französischen aktuellen Kinos. Er hat zuletzt Streik gemacht, sozial aufrührerischer Film. Mademoiselle Chambon ist aber auch von ihm. Also wirklich starke Filme gemacht bisher. Und da ist, finde ich, auch zwischen uns das Leben in dieser Tradition der starken Filme eines großartigen Regisseurs. Solltet ihr euch anschauen, wenn ihr so ein bisschen Lust habt auf eine leise, melancholische Liebesgeschichte, die allerdings auch viel Witz hat und ja, viel Situationskomik tatsächlich auch. Zwischen uns das Leben, toller Film. Ja, viel zu empfehlen in dieser Woche, also auf jeden Fall viele Gründe, um ins Kino zu gehen. Eine bunte Woche, gut gemischt, die noch einiges mehr zu bieten hat, ihr Lieben, hier im Studio auch. Lasst uns doch noch mal ein bisschen gucken auf das, was in dieser Woche sonst noch so läuft. Robert, magst du irgendwas übernehmen?
Ja. Ich dachte, ich schaue mir mal hier Max und die wilde Sieben. Die Geisteroma, was das wohl für ein Film ist.
Mein Sohn hat die Bücher gelesen und fand sie toll, tatsächlich. Es geht halt irgendwie um so einen Penela, der zusammen mit sieben Insassen, Einwohnern eines Seniorenheims gemeinsam Fälle löst. Und jetzt halt die Geisteroma.
Da gibt es bestimmt schon mehrere Teile.
Ja, ist der zweite Kinoteil jetzt.
Ja, der 10-jährige Max hat es nicht einfach. In seiner neuen Schulklasse wird er gemobbt und der Sportlehrer Ströhle schmeißt ihn auch noch aus dem Fußballteam. Zum Glück findet er an der Seniorenresidenz Burg Geroldseck neue Freunde. Die drei aktiven Rentner Vera, Horst und Killian von Tisch Nummer 7 nehmen sich an und fordern dem Lehrer Ströhle kurzerhand so ein Duell auf dem Fußballplatz auf. Zu allen Überfluss beginnt es dann auch noch auf der Burg zu spuken. Also ich finde schon mal gut, dass hier nichts von Geldproblemen gesprochen wird, was meist bei diesen Kinderfilmen letzter Zeit immer so war.
Ist das vielleicht unser Horrorfilm der Woche? Wer weiß.
Ein Rentner, der Killian heißt.
Killian wahrscheinlich. Gibt es auch als deutschen Namen übrigens.
Ja, aber das klingt so jung.
Killian Murphy. Ja, auf jeden Fall gibt es Max und die wilde Sieben ab dieser Woche im Kino zu sehen. Und ja, wir haben auch Freikarten dazu für euch am Ende der Sendung.
Uschi Glas ist mit dabei.
Uschi Glas ist mit dabei. Max und die wilde Sieben, die Geisteroma. Flo, hast du einen Lieblingsfilm, den du für eine vorstellen willst?
Ich weiß nicht, ob es Lieblingsfilm ist. Ich habe mir gerade mal noch kurz das Geheimnis von La Mancha. Ein weiterer Kinderfilm, der diese Woche gestartet ist.
Ja.
Und tatsächlich kann ich auch sagen, mal wieder ein Kinderfilm ab 0, weil in letzter Zeit viele Filme ab 6 laufen, was für dieses kleinere Publikum dann manchmal ein Hindernis darstellt. Hier geht es um den 11-jährigen Alfonso, der Erbe von Don Quixote ist und der mit seinen imaginären und musikalischen Kaninchen und seinen Freunden Pancho und Victoria sich zusammenschließt, um ihre geliebte Stadt La Mancha vor einem gewaltigen Sturm zu retten. Das ist ein spanischer Animationsfilm. Und auf dem Plakat sieht man schon, wie Alfonso auf einem Fahrrad mit irgendwo gegen Windmühlen anscheinend kämpfen wird. Also wir sind ganz im Geiste von Don Quixote eben, nur eben als Kinderversion.
Jo. Dann gibt es Touched zu sehen. Die 19-jährige Maria arbeitet als Betreuerin in einem Heim für Menschen mit Behinderungen. Dort geht sie mit dem querschnittsgelähmten Alex eine verbotene Beziehung ein, weil die zwei glauben, dass jeder das Recht hat, berührt zu werden. Touched von Claudia Rorarius, ab dieser Woche zu sehen.
Ja, im Land der Wölfe ist eine Dokumentation, die jetzt ins Kino kommt, in der Passage wird es zu sehen sein, 100 Jahre nach ihrer Ausrottung kehren die Wölfe nach Deutschland zurück. Wo waren sie denn? In ein Industrieland voller Menschen. Sie kommen wieder, weil wir sie lassen. Das haben wir demokratisch entschieden. Ihre Rückkehr ist Ausdruck des Wandels in unserem Umgang mit der Natur. Wir sind bereit, die Herrschaft über die Erde wieder zu teilen. Auch weil wir einsehen, als Alleinherrscher gehen wir unter. Ja, das würden irgendwelche Bauern vielleicht nicht so sehen, dass das so ist. Aber das wird bestimmt auch in dem Film mit behandelt. Der lief auf den Hofer Filmtagen letztes Jahr und jetzt gibt es ihn zu sehen.
Und dann gibt es noch das Streben nach Perfektion, ein Dokumentarfilm, der vier japanische Spitzenköche bei der Arbeit begleitet, ebenfalls zu sehen. Juti, das war's. Das sind die Filmstarts in dieser Woche. Bunt gemischt, für jeden was dabei. Wir hören noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack von Der Junge, dem die Welt gehört. Der Soundtrack übrigens von Janos Meinzen und Silvan Koch.
Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier.
Ja, der muss natürlich noch sein, denn wir haben ja heute hier, während ihr das gerade live hört, May the 4th und May the 4th be with you, der 4. Mai, der Star Wars Tag. Wir wollen aber natürlich nicht reden über Episode 1.
Ja,
der
Phantom Menace.
Phantom Menace, den haben wir gar nicht angekündigt, ne?
Nee, haben wir nicht, aber der kommt die Woche noch mal im Kino.
Ja, sollten wir vielleicht noch mal drauf eingehen. Aber nicht jetzt, sondern wir hören jetzt erstmal rein in unsere...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Und in das, was so in den Regalen der... Streaming-Anbieter steht, beziehungsweise auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Und die liebe Lisa hat sich was angeschaut, auf das ich selber auch sehr gespannt war, muss ich sagen. Die Trisolaris-Trilogie. Kennt das irgendjemand? Hat das mal gelesen?
Hab das mal gehört, auf jeden Fall. Also auch bevor wir Bücher hier hatten zum Verlosen, habe ich schon mal davon gehört.
Bevor es Bücher gab.
Nein, aber ich habe da nie reingeschaut oder sowas. Aber das wurde jetzt von D&D zu einer Serie gemacht.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, was Lisa dazu zu erzählen hat. Three Body Problem.
Hallo ihr Lieben, ich habe mir auf Netflix Three Body Problem angeguckt, die neue Serie von D.B. Weiss, David Benioff und Alexander Wu. Das sind ja auch die zwei, die Game of Thrones gemacht haben. Ich war am Anfang erstmal ein bisschen abgeschreckt, ob ich die Serie wirklich gucken will, weil die beiden halt mit daran beteiligt sind und ich ihre Arbeit an Game of Thrones eher fragwürdig fand. Aber habe mich dann trotzdem darauf eingelassen, weil ich sehr, sehr großer Fan von Cixin Liu bin, der die Trilogie geschrieben hat, auf der die Serie beruht, Die drei Sonnen im Deutschen. Und das ist ein unfassbarer Science-Fiction-Epos, der vor allen Dingen sehr, sehr stark auch auf wissenschaftlichen Grundlagen beruht, was ich sehr schätze in Science Fiction. Das ist, geht so ein bisschen in die Richtung von Andy Weir, der ja auch Der Marsianer geschrieben hat, nur noch größer gefasst so ein bisschen. Oder wer auch Interstellar mag, was jetzt nicht so mein Favorit ist, aber was ja so von den wissenschaftlichen Grundsätzen her auch sehr gut recherchiert war, der könnte sich mit Three-Body-Problem anfreunden. Ich muss dazu sagen, ich kann euch gar nicht so viel zum Plot erzählen, weil ich will euch da absolut nichts vorwegnehmen. Und die Serie ist, wenn man die Bücher nicht kennt, extrem überraschend. Also man weiß nicht so richtig, worauf das hinausläuft. Letztendlich geht's erstmal darum, wir steigen ein mit einer jungen Frau in China während der chinesischen Kulturrevolution im Jahre 1966, die auf einer Kundgebung von Studierenden beobachtet, wie ihr Vater, der ein Professor ist, aber gleichzeitig nicht die Existenz von Gott leugnet, dort zu Tode geprügelt wird. Und aufgrund ihrer Einstellung zur Wissenschaft wird sie dann in ein abgelegenes Arbeitslager irgendwo in den Bergen verfrachtet, wo sie aufgrund ihres Wissens dann später auch für eine Forschungsstation rekrutiert wird. Und unabhängig von dieser Storyline befinden wir uns dann auch in der Neuzeit und folgen 6 Freunden, Wissenschaftlern, die damit umgehen müssen, dass um sie herum sehr, sehr viele Wissenschaftler Selbstmord begehen. Und man weiß nicht so richtig, warum sie Selbstmord begehen. Es gibt auch noch einen Detektiv, der das untersucht und herausfinden möchte, was da eigentlich passiert, weil sie offensichtlich sich verfolgt fühlen auf irgendeine Art und Weise und gleichzeitig auch ganz viele Grundsätze der Physik nicht mehr funktionieren. Also alles, was wir kennen, was wir wissen über das Universum, wird da plötzlich aufgehoben. Also sie haben beispielsweise den CERN-Teilchenbeschleuniger, der plötzlich ganz merkwürdige, nicht richtige Ergebnisse ausspielt. Und das herauszufinden, was das hervorruft, was da eigentlich passiert um sie herum mit der Physik, das ist so ein bisschen der Plot, könnte man sagen. Und das entwickelt sich über 8 Episoden hinweg und wird immer dramatischer. Die Serie kommt meiner Meinung nach am Anfang ein bisschen langsam in die Gänge. Also man wird halt erstmal eingeführt in die Welt, man kriegt die Charaktere vorgestellt, man kriegt die Beziehungen zueinander vorgestellt. Es sind auch sehr lustige Charaktere, die untereinander, ja, die einfach schon viel miteinander erlebt haben und das merkt man auch. Also die viele Beziehungen miteinander geführt haben, auf romantische oder nicht romantische Art und Weise. Wir haben 2 beste Freundinnen, die sich in jeder Lebenslage unterstützen. Es ist eine schöne Gruppe, die man sich da anschauen kann und der man folgt. Und das Spannende daran ist auch, ich fand es sehr cool, dass es eigentlich, ich glaube, es gibt keinen wirklich richtig bekannten Schauspieler, jetzt aus meiner Perspektive persönlich. Ich meine, es gibt ein paar Gesichter, die man schon mal gesehen hat, aber an und für sich sind die alle auf einem ähnlichen Level von Bekanntheit. Und deswegen fand ich es aber auch so schön, weil man sich so richtig gut neu auf diese Charaktere einlassen kann, weil man die Schauspieler dahinter gar nicht kennt. Ich weiß nicht, warum ich das bei der Serie so begeistert hat, aber ich fand es einfach schön. Ja, genau. Das meandert dann halt so ein bisschen vor sich hin, bis es so ab Folge 4, würde ich sagen, in so ein richtig spannendes, so ein Wettrennen mit der Zeit reingeht und man sich einfach nur denkt, oh Gott, was passiert jetzt als nächstes? Was geht hier eigentlich ab? Und man findet dieses Rätsel wirklich so über die Folgen hinweg erst raus und versteht nach und nach, was da abgeht. Und man hat so Momente, wo man so ist, okay, ich verstehe jetzt, warum das und das und das passiert ist, aber das erklärt trotzdem nicht das und dieses und jenes. Und das wird trotzdem immer wieder aufgegriffen. Also ich muss sagen, ich finde, D.B. Weiss und David Benioff haben da einen wirklich guten Job gemacht, weil sie wahrscheinlich auch einfach eine Buchvorlage haben. Und ich bin einfach sehr froh, dass diese Trilogie bereits abgeschlossen ist, weil sie einfach mit dieser Vorlage arbeiten können. Und das ist das, was sie am besten machen, meiner Meinung nach. Solange sie sich nicht von der Vorlage wegbewegen, wird das eine sehr, sehr gute Serie bleiben, hoffe ich. Sie sieht unfassbar gut aus. Ganz großartig ist der Soundtrack, der von dem wundervollen Ramin Djawadi gemacht wird. Also als das Intro anfing, habe ich erstmal gedacht, ich bin in Westworld. Es hat mich mitgerissen. Also diese Serie ist eine unfassbar tolle, ja, Science-Fiction-Serie, die meiner Meinung nach auch an die Qualität von The Expanse ranreicht. Und ich wünsche mir, dass sie auf jeden Fall so lange läuft, bis diese Trilogie abgeschlossen ist. Ich bin gespannt, wie sie das machen wollen, weil den ersten Band zu verfilmen sehe ich. Ich frage mich, wie sie Band 2 und Band 3 machen werden, weil das, es bleibt spannend. Wie gesagt, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber es bleibt spannend und ich freue mich darauf, wie sie das umsetzen und ich freue mich darauf, das weiterhin zu sehen und ich hoffe, dass Netflix es im Programm behält. Deswegen ganz große Empfehlung von mir, guckt euch Three Body Problem auf Netflix an. Viel Spaß!
Das freut mich doch wirklich. Da war ich nämlich auch sehr neugierig drauf und gespannt und schön, dass du sie gesehen hast, Lisa, und dass sie dir gefallen hat. Three Body Problem, also jetzt zu sehen bei Netflix und Trisolaris, die Bücher erschienen im Heine Verlag, gibt es am Ende der Sendung auch zu gewinnen. Ebenfalls zu gewinnen gibt es schicke Media Books eines Films, der dich begeistert hat, lieber Flo, soweit ich das mitbekommen habe, die Knochenfrau La Huesera.
Ja, den habe ich jetzt nochmal geguckt, weil das letzte Mal schon über ein Jahr her ist, weil ich den ja schon auf einem Festival mal gesehen hatte.
Aber auch, weil du ihn nochmal gucken
wolltest? Und weil ich ihn nochmal gucken wollte, tatsächlich, genau. Vor allen Dingen auch, weil ich meine Erinnerung auffrischen wollte.
Du ja, kennst aber das auch, ja weil manchmal er gut auch. Ist,
und es ist einfach ein guter Film, den gucke ich mir dann gerne auch nochmal an. Ist auch ein bisschen schade, dass ihn sonst keiner gesehen hat, weil ich glaube, der könnte dir auf jeden Fall auch noch gefallen. Und dem Robert wird er bestimmt auch zusagen. Mhm. Ich habe dem Matthias den auch schon empfohlen und gesagt, guck dir den mal an. Ich glaube, damit kannst du was anfangen.
Ja, jetzt musst du alleine ran.
Jetzt muss ich doch alleine ran. Es ist das Regiedebüt von Michelle Garza Cerveras, eine mexikanische Filmemacherin, die ansonsten bei einer Serie hier dabei war und Kurzfilme gemacht hat bis jetzt. Und das ist halt eben ihr Langspielfilmdebüt. Und im Zentrum steht Valeria, die auch zum Teil autobiografisch angelehnt ist, die eine Jugend hatte, die von Punk auch geprägt war und jetzt als in einer Werkstatt arbeitet und Möbel baut, gemeinsam mit ihrem Mann zusammen wohnt und zum traditionellen Familienglück fehlt jetzt nur noch ein Kind. Und das ist halt anscheinend ein bisschen problematisch gewesen und jetzt hat sie es endlich geschafft, schwanger zu werden. Und dann passieren eben in der Schwangerschaft komische Dinge. Ist jetzt auch natürlich nicht unbedingt das Allerneueste. So, da gibt es ja ein paar Filme, glaube ich, die so ähnlich sind.
Das stimmt wohl.
Allerdings glaube ich so aus Mexiko jetzt nicht unbedingt und dann geht es halt eben noch um diese Huesera, diese Knochenfrau, ist auch irgendwie eine mexikanische Folklore-Geschichte. Da spielen dann auch zum Teil auch wieder Spinnen eine Rolle, die man immer wieder sieht. Und dann geht es im Großen und Ganzen auch viel um Selbsterkenntnis und Selbstfindung irgendwo auch im Laufe des Films. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall ist es ein doch durchaus sehr atmosphärischer Film, der mich auch beim zweiten Mal, habe ich wieder gemerkt, wie mich einige Szenen doch sehr, sehr gegruselt haben, wieder und sehr bekommen haben, was ich ziemlich gut fand. Also jetzt nicht auf eine Sinne, wo du sterben wirst, Robert, weil du aufschreckst oder sowas.
Ja, ich freue mich schon, wenn du Angst hast, ob ich da noch mehr Angst habe.
Aber es ist sehr eklig und ein Kollege meinte letztens auch, nach dem Film wird man auch Fingerknochen knacken oder sowas mit anderen Augen sehen, weil das auch immer genau das ist ein großer
Punkt.
Mit
anderen Ohren hören.
Ist ein großer Punkt, was öfter mal passiert. Es gibt einige Szenen, die sehr durch Körperlichkeit glänzen, wo auch die Hauptdarstellerin, die Nathalie Solian, sehr zeigen kann, wie gut sie sich verrenken kann zum Teil. Und es wird dann hinten raus auch nochmal ein bisschen verrückter, sag ich mal, aber alles in einem Rahmen, was sehr, sehr cool eigentlich ist. Ich würde es jetzt auch nicht sagen, es ist nicht der perfekteste Film der Welt, aber es ist gerade, wenn man bedenkt, dass es auch ein Langspielfilmdebüt ist, ist es sehr, sehr gut auf jeden Fall und kann ich sehr empfehlen.
Eine 81er Metascore, now I am interested.
Für ein Regiedebüt, ne?
Das für ein Regiedebüt.
Es ist knapp unter 100 Minuten und es ist tatsächlich auch, was das angeht, nämlich wieder sehr angenehm. Also es ist halt nicht irgendwie übermäßig lange oder sonst was, es guckt sich gut weg.
Mhm. Toll, schön, dass wir den jetzt noch bekommen hier, zumindest bei uns in die Sofa-Ecke und als DVD und Blu-ray und auch als schickes Mediabook.
Ja, das Einzige, was ich etwas schade fand daran war, als ich reinguckt habe, ich hatte nicht wirklich viele Extras oder sowas gesehen. Das war ähnlich wie bei, ich glaube, die Iron Claw, wo auch jetzt im Grunde nur der Film drauf war und sonst nicht so viel. Das ist dann immer ein bisschen schade.
Oh, wenigstens aber eine schöne Hülle.
Immerhin sieht es hübsch aus im
Schrank. Wenn es nichts gibt, dann gibt es halt auch nichts. Ne? Ist halt manchmal auch schwierig, dann irgendwie dann noch was zu bekommen, gerade bei so einem Regiedebüt vielleicht. Ne? Mexiko, da kommt er her. Mexiko, mexikanisch-peruanische Co-Produktion, La Huesera, die Knochenfrau, ist jetzt zu haben auf DVD und Blu-ray. Und da gibt's was zu gewinnen. Genauso wie es auch was zu gewinnen gibt, nämlich ein Exemplar haben wir zumindest bekommen von Wednesday, der Serie mit Jenna Ortega, hier als Wednesday Addams, der Addams Family natürlich basierend, ja vor allen Dingen halt irgendwie aus der, auf der Verfilmung der jüngeren Zeit. Die Addams Family, muss man nicht mehr viel zu sagen, glaube ich, hier ist das Ganze zwischenzeitlich halt zumindest in, wie viel sind es? Sind es 2 Staffeln? Achso, hast du Wednesday gesehen?
Ich habe es mitgesehen, denn tatsächlich war meine Freundin davon sehr begeistert. Die hat sich, es gibt im Moment erst eine Staffel, von der zweiten haben wir jetzt noch nichts gehört. Und sie hat sich die erste Staffel, glaube ich, in einer Woche 3-mal angeguckt. Okay. Also sie hat aber auch nicht ganz so den Bezug zur alten Addams Family, wie ich jetzt beispielsweise. Es ist schon ein bisschen anders, sehr, sehr viel moderner und für das aktuelle Zielpublikum
zur
gemacht,
glaube ich. Zur alten Addams Family oder zur alten Addams Family? Also schwarz-weiße?
Nur zur alten, zur 90er Jahre
Addams Family, ja. Kommt ja ganz woanders her noch. Ja.
Tatsächlich ist zum Beispiel Gomez, kommt hier wieder tatsächlich näher an die ganz alte Addams Family ran. Der, ich weiß jetzt nicht, den Schauspieler aus den 90er Jahren, war ja da doch ein bisschen optisch ein bisschen weiter weg. Salma Hayek spielt, glaube ich, die Morticia Addams. Aber die haben tatsächlich wirklich Nebenrollen. Also die Serie wird da dem Hauptnamen Wednesday schon sehr gerecht. Also Wednesday hat hier ist hier die Hauptprotagonistin in jeder Hinsicht. Sie kriegt noch einen netten Sidekick mit an die Seite gestellt. Ihre College-Freundin oder Highschool-Freundin oder Internatsfreundin, glaube ich, die sie dort hat. Also es ist ein nettes, unterhaltsames Miteinander, natürlich mit den üblichen Eigenheiten, die Wednesday als Mitglied der Addams Family nun mal mitbringt, ist auf jeden Fall unterhaltsam gemacht und wie gesagt, war bei uns, ist bei uns gut angekommen.
Ja, Jenna Ortega ist ja auch toll.
Und hat eine mega geile Tanzperformance in einer Folge hingelegt, muss man unbedingt gesehen haben.
Okay, cool. Also Wednesday, zweite Staffel ist für 2025 angesetzt und jetzt die erste auf Blu-ray erschienen. Danke dir. Und dann, unverhofft kommt oft, also oft kommt ja vor allen Dingen ein neuer Film von Quentin Dupieux. Der Hammer, ja, also nachdem der Typ ja irgendwie so unter ferner Liefen bei uns zumindest in die Kinos kam, wahnsinnig gute Schauspieler in den französischen Kino vor allen Dingen halt eben mit abgegriffen hat, einen unglaublichen Output hat von manchmal 2 bis 3 Filmen irgendwie im Jahr, je nachdem, wenn gerade mal Pandemie ist, dann kommt da noch mehr. Ist er jetzt tatsächlich auch irgendwie ganz oben angekommen, was zumindest den französischen Film anbetrifft, denn sein neuer Film wird das Filmfestival in Cannes eröffnen. Tatsächlich.
Ja. Dann hoffe ich doch auch mal, dass andere auch dann schneller oder besser überhaupt hier mal veröffentlicht werden.
Der hat dann auf jeden Fall wieder gute Chancen, bei uns auch zu landen. Sein letzter Film, vielleicht ist es auch sein vorletzter, wer weiß, wer Fehler mittlerweile schon irgendwie dann sonst noch gemacht hat dazwischendurch, da müsste man, kommt auch die IMDb nicht ganz nach. Yannick ist zumindest jetzt auch im deutschsprachigen Raum bei Mubi erschienen und du hast ihn gesehen, Robert.
Genau, ich habe ihn gesehen auf den französischen Filmtagen, da war noch unser Frank von der 10. Kunst mit dabei, der hatte noch keinen Dupieux-Film vorher gesehen. Und unser lieber Freund Dennis war dabei, wir waren alle ziemlich begeistert. zum Publikum will ich noch was sagen. Interessant, es war zu den französischen Filmtagen generell ein älteres Publikum, aber die scheinbar auch alle Französischen mächtig waren komplett, weil die haben absolut gebrüllt vor Lachen am Anfang und ich habe nur den deutschen Untertext gelesen und dachte, was war denn jetzt so komisch? Und scheinbar war es dann wichtig, also war das scheinbar im Original.
Vermutlich Wortspielereien, die im Deutschen dann nicht so funktionieren.
Irgendwie, weil die haben richtig gelacht und sind abgegangen. Und ja, es war gute Atmosphäre, hat sehr viel Spaß gemacht. Und es, in dem Film geht es hier um Yannick. Das ist ein Typ, das ist ein Parkplatzwächter. Und der besucht eine Theatervorstellung. Und er hat sich extra einen Tag freigenommen, um aus der Pariser Banlieue ins Zentrum zu reisen und einer Aufführung des Boulevardtheaterstücks Der Gehirnde beizuwohnen. Doch das Drei-Personen-Werk, in dem eine Frau einen Ehemann für einen älteren Liebhaber verlassen will, bereitet ihm alles andere als auf das erhoffte Vergnügen. Und nach einiger Zeit wird Yannick dann einfach es zu dumm und steht auf und beschwert sich lautstark über das Gebotene und bedroht kurzerhand das ganze Ensemble bestehend aus diesen Schauspielern und dann will er, dass das umgeschrieben wird und mischt sich eben so richtig rein und dann befragt auch die anderen Leute, also wir sind ungefähr vielleicht 12 Leute in dem Theater so und das geht dann richtig ab und er dann kritisiert das dann direkt vor Ort und will, dass das geändert wird und so weiter und das ist sozusagen Kammerspiel, nur spielt eben nur in diesem Theater und geht auch 67 Minuten und ist absolut auch hervorragend, auch wieder mit einem guten Dings, wo es am Ende hingeht, einen guten Schlusspunkt, also wirklich so ein richtig schönes rundes Filmerlebnis, kurzweilig, knackig, sehr unterhaltsam, vielleicht wenn man Französisch kann, an gewissen Stellen sehr, sehr, sehr witzig, obwohl ich auch viel, also trotzdem auch sehr begeistert war und den ganz toll fand. Ja, wie Depeux-Filme, nochmal zum Hinweis, wer den Namen nicht sagt, er ist eher so ein Künstler, der hat auch Musik gemacht, Flatbeat mit Flat Eric, die Musik ist von ihm, also Mr. Oizo, ist sein Künstlername noch und dann, wie gesagt, Rubber, das mit dem Reifen, das war damals, ohne seinen Namen bekannt war, ist das eher rumgegangen und dann Wrong Cops und viele andere schräge Filme und viele neue Filme letzter Zeit, die bis jetzt eben noch nicht veröffentlicht wurden und und da die dann französisch sind und man französisch nicht möchte, das bräuchte man mindestens wenigstens Untertitel. Sonst könnte ich es mir auch einfach sagen, original ansehen. Aber,
ja, es ist wirklich schade, dass dann zu uns nicht immer alles kommt. So eine Smoking Causes Coughing, dieser Rauchen, versorgt für Husten quasi, mit dieser Superhelden-Gang, den fand ich halt klasse. Den hatte ich damals in Carlo Vivari gesehen. Incredible but True oder Incroyable mais vrai. Den hatte ich auf der Berlinale gesehen. Mandibule hatten wir hier besprochen. Das war der mit der Fliege.
Genau, der gab es ja wunderbar in der Veröffentlichung.
Und er hat tatsächlich schon wieder einen neuen Film. Ich hoffe, der läuft jetzt irgendwie in Carlo Vivari dieses Jahr. Dass ich den da zumindest zu sehen bekomme. Auch 67 Minuten. Dali hat tatsächlich hier irgendwie einen französischen Journalist, der auf den surrealistischen Künstler Salvador Dali trifft. Ja, immer wieder spannend.
Dafür 24 ist auch schon The Second Act angekündigt.
Ja, und das ist halt eben der Film, der dann eben das Cannes Filmfestival eröffnen wird. Yannick könnt ihr zumindest jetzt sehen auf Mubi, dem Streamingdienst. Und das ist schön. Dann zumindest das. Und ich würde sagen, zum Schluss gibt's noch das hier.
Rebel Alliance. Rebel Alliance. We recognize the tat. We're Star Wars fans.
Star Wars fans?
Yeah.
Shit, why didn't you say so, man? God, you think that's cool? Check this shit out, man. Look, tire right side, Rebel Alliance. Do or do not. That's funny. And this arm is the dark side. Don't join the dark side of the Force, Paul. Check this out. Episode 1, Bushnikins, Jar Jar Binks, that guy's gonna be the shit, I tell you.
Wow.
Right? You like that? I had them do that pose, I thought it was funny.
That is awesome.
You guys are all right.
So, we're all...
Ja, 25 Jahre, 25 Jahre Episode 1, wer hätte gedacht, dass wir damals tatsächlich auch so lange haben warten müssen auf einen neuen Star Wars Film und dann kam Episode 1 ins Kino und jetzt also wieder 25 Jahre später gibt es ihn nochmal zu sehen. Wann und wo nochmal?
Heute um 17 Uhr im Sinister.
Ja,
und um 20.15 Uhr in OV. Morgen nochmal 14 Uhr.
Nicht
und
zu lange.
Bestimmt auch im Plex.
Im UCI auch.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Auf jeden heute Fall und morgen auch.
Ja, genau. Also ja. Geht dahin am Star Wars Day und wir kommen jetzt zu
Filmriss Filmquiz.
Genau. Und letzte Woche gab es Suspiria von Luca Guadagnino wegen Challengers und jetzt das hier.
Ich fühle es. Es bringt mich dorthin.
Was sehen Sie?
Es ist der Louvre.
Wo sind Sie?
Ich bin jetzt drin. Alles steht unter Wasser. Ich gehe runter. Ich bin in einer Garage. Eine Garage unter Museum.
Das Omega, können Sie es sehen?
Ah. Es ist in Paris.
Nur für alle, die den Louvre nicht kennen. Das also das eine und das andere ist das hier.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail. Wir haben Freikarten zu Der Junge, dem die Welt gehört. Nee, die haben wir die Vinyls dazu. Dann haben wir Freikarten zu Zwischen uns das Leben. Wir haben Freikarten zu Max und die Wilde Sieben, die Geister Oma, zu Knock 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 und auch Plakate zu den Doors. Und wir haben zu Der Junge, dem die Welt gehört, ein Vinyl von Kreismusik und die Bücher der Trisolaris Trilogie vom Heine Verlag. Und das war's dann aber auch endgültig.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Wir machen hier noch schnell die Runde und ich sage Dankeschön fürs Dabeisein an den müden Toni.
Gute Nacht.
Gute Nacht. An den Robert.
Tschüss.
Danke auch an Flo.
Bitteschön, ciao, Abtici.
Und an Lisa danken wir auch und ich sag auch tschüss, Lars sagt auf Wiedersehen. Und das hier.
Ich bin Jonas Ney und ihr hört jetzt geilen Scheiß.